Fachfragen. Ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu den Fachfragen, dem Podcast zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Philipp Anspach und heute geht es um die Organschaft bei der Umsatzsteuer. Der Europäische Gerichtshof entschied am 11. Juli 2024, dass sogenannte Innenumsätze in einer umsatzsteuerlichen Organschaft nicht umsatzsteuerbar sind. Dies geht auch dann, wenn die empfangende Einheit selbst kein volles Vorsteuerabzugsrecht hätte. Damit ist die durch ein Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs entstandene Rechtsunsicherheit beseitigt und die Organschaft weiterhin ein attraktives Gestaltungsinstrument für nicht voll zum Vorsteuerabzug berechtigte Unternehmen. Unser heutiger Gast, Steuerberater Robert Pretzler, ist Partner bei RSM Ebner Stolz. Er befasst sich seit mehr als 25 Jahren mit der umsatzsteuerlichen Beratung von Mandanten und ist Autor zahlreicher Fachbeiträge und Kommentare. Herzlich willkommen bei den Fachfragen, lieber Herr Pretzler.
Ganz herzlichen Dank. Auch ich freue mich, heute dabei zu sein und mich ein wenig mit Ihnen über Fragen der umsatzsteuerlichen Organschaft austauschen zu dürfen.
Kommen wir auch gleich schon zu meiner ersten Frage. Wie funktioniert eine umsatzsteuerliche Organschaft und warum gibt es diese überhaupt?
Das ist eine ganz wesentliche Frage und um die zu verstehen, macht es meiner Meinung nach Sinn, ein wenig in die Systematik einzusteigen. Es ist im Umsatzsteuerrecht so, dass grundsätzlich jeder Unternehmer einzeln besteuert wird, also einzeln steuerpflichtiger ist. Das heißt, er gibt selbst Steuererklärungen beim Finanzamt ab und ist auch selber verantwortlich für die Steuerzahlungen oder bekommt auch mal eine Steuererstattung, wenn er einen Überhang hätte. Die Organschaft auf europäischer Ebene findet man im Übrigen auch den Begriff der Mehrwertsteuergruppe. Die ändert das Ganze und führt dazu, dass mehrere rechtlich selbstständige Unternehmen einheitlich als nur noch ein Unternehmer behandelt werden. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir hätten eine Gruppe aus drei GmbH, zwei Schwester-GmbH, die von einer gemeinsamen Mutter-GmbH beherrscht werden. Wenn ich zwischen denen eine umsatzsteuerliche Organschaft habe, dann würde nur noch eine dieser GmbHs tatsächlich der umsatzsteuerliche Unternehmer sein. Man nennt das dann den Organträger und nur dieser Organträger gibt dann die Umsatzsteuererklärungen bei nur noch einem Finanzamt ab und bekommt auch die Steuererstattungen bzw. zahlt die Umsatzsteuer. Und so eine Organschaft, die kann grundsätzlich beliebig groß sein. Also es muss mindestens zwei Beteiligte geben, aber nach oben ist das offen. Und ich habe in der Praxis schon Organschaften gesehen, die 1.000 und mehr Einheiten umfasst haben. Das ist schon ein Ausnahmefall, aber kann es durchaus geben. Wenn ich jetzt so eine Organschaft habe, dann hat die eigentlich zwei wesentliche Konsequenzen. Die erste habe ich schon erläutert, nämlich man gibt nur noch einheitlich eine Steuererklärung für die Organschaft ab. Die andere, und das ist noch interessanter, und da kommen wir nämlich jetzt zu den Unternehmen, die kein volles Vorsteuerabzugsrecht haben, also Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister, Immobilienunternehmen oder auch Krankenhäuser, für die gibt es jetzt einen ganz interessanten Effekt, denn die sogenannten Innenumsätze, das sind Lieferungen und Leistungen zwischen Einheiten in der Organschaft, die gelten als nicht steuerbar. Das heißt, sie unterfallen nicht der Umsatzsteuer. Und das ist dann charmant, wenn ich eben nur ein eingeschränktes Vorsteuerabzugsrecht habe. Denn das bedeutet, ich kann innerhalb der Organschaft Leistungen austauschen, ohne dass das Umsatzsteuer auslöst. Jetzt muss man noch verstehen, wo kommt das Ganze her? Das Umsatzsteuerrecht in Deutschland ist schon relativ alt. Das ist 1918 eingeführt worden. Das war noch unter Kaiser Wilhelm II. Und damals hatten wir aber noch keine Umsatzsteuer, wie wir sie heute haben. Denn es fehlte ein ganz wichtiges Element, nämlich das Vorsteuerabzugsrecht. Das heißt, jede Transaktion unterfiel grundsätzlich der Umsatzsteuer. Und das hatte den Nachteil, wenn Sie einen Konzern hatten, der aus mehreren Gesellschaften bestand, dann kam es zu einer Umsatzsteuerkumulation, je länger die Stufe war. Das wurde schon von Anfang an kritisiert. Ich nenne hier immer gern den Herrn von Siemens als einen der Wegbereiter. Und der Reichsfinanzhof, Vorgänger des heutigen Bundesfinanzhofes, hat dann schon in den 1920er Jahren erstmals die Organschaft geschaffen, obwohl es die im Gesetz gar nicht gab. Der hat ja aber im Wege der Auslegung Richterrecht orientiert am sonstigen Konzernrecht geschaffen, um eben dieses Problem der Steuerkumulation zu vermeiden. Ja, und 1934 gab es die dann auch erstmals im Umsatzsteuergesetz tatsächlich kodifiziert. Und jetzt kommt noch eine interessante Sache zum Ende dieser Geschichte. Als nämlich 1968 dann das europäische Mehrwertsteuersystem eingeführt wurde, da haben wir Deutschen mit dafür gesorgt, dass unsere Organschaft in dieses Mehrwertsteuerrecht auf europäischer Ebene aufgenommen wurde. Und das ist deswegen ganz interessant, weil von den damaligen Staaten, das war ja noch nicht die Europäische Union, das war noch die EWG, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, da hatten nur zwei überhaupt eine Organschaft, das waren Deutschland und die Niederlande. Und unser Recht hat also wesentlich das Europarecht hier geprägt, während Italien, Belgien, Luxemburg und Frankreich, die anderen, die kannten das gar nicht.
Warum wurde der EuGH zur Nichtsteuerbarkeit von Innenumsätzen befragt?
Der Bundesfinanzhof hatte zunächst mal zwei Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH gerichtet zur Organschaft. Die befassten sich genau genommen damals noch gar nicht mit diesen Innenumsätzen, sondern da ging es um die Frage, ob Deutschland die Organschaft überhaupt richtig im europarechtlichen Sinne umgesetzt hat. Da ging es nämlich um das Problem, wir Deutschen, wir behandeln den Organträger als den Steuerschuldner und Erklärungspflichtigen gegenüber dem Finanzamt, während der EuGH früher mehrfach entschieden hatte, dass eigentlich so eine Mehrwertsteuergruppe ein eigenständiger Steuerpflichtiger sei, der dann auch eine eigene Steuernummer bekommen müsste. Da hatte der BfH Zweifel, hat dann den EuGH gefragt, gab große Unruhe. Ja, aber der EuGH hat dieses deutsche Verständnis grundsätzlich bestätigt. Das war die gute Nachricht. Das Problemchen war, in den Urteilen gab es eine Reihe von Ausführungen. Wenn man die gelesen hat, dann hat man sich gefragt, sind denn Innenumsätze vielleicht doch steuerbar? Und ja, man stellte weiterhin durchaus überrascht fest, dass der EuGH diese Frage noch nie beantwortet hatte. Folgerichtig legte der BfH in einem der beiden Verfahren nochmals an den EuGH vor und wies insbesondere darauf hin, dass er als wesentlichen Grund für die Einführung der Organschaft eben das Thema Vorsteuerabzugsrecht in einem System ohne Vorsteuer, also Entlastung von längeren Unternehmerketten gesehen hatte. Und ja, dass das ja eigentlich 1968 durch das Mehrwertsteuersystem in Europa obsolet geworden war, denn da hatten wir ja gerade ein Vorsteuerabzugsrecht eingeführt.
Welche weiteren wichtigen Urteile zur Organschaft gab es in den letzten Jahren?
Oder gab es jede Menge? Gerade Deutschland war sehr fleißig, was Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH zur Organschaft anging. Unter anderem wurde der EuGH zweimal zu der Frage hinzugezogen, ob und wann denn eine Personengesellschaft umsatzsteuerliche Organgesellschaft sein kann. Er hat dabei zweimal die jeweils in Deutschland vertretene Auffassung für unionsrechtswidrig erklärt. Ein anderes Thema, das schon zum EuGH geschickt wurde, war die Frage, ist es denn richtig, dass wir wie in Deutschland praktiziert eine Eingliederung im Sinne einer Über- und Unterordnung für eine Organschaft fordern? Dazu muss man wissen, andere Staaten haben da andere Ansätze. Auch hier hat der EuGH sich kritisch geäußert und im Grunde diese deutsche enge Auslegung für unionsrechtswidrig erklärt. Andere Verfahren kamen aus anderen Staaten. Da ging es zum Beispiel um die Frage, kann ich denn zwischen Stammhaus und Betriebsstätte grenzüberschreitend auch dann nicht steuerbare Innenumsätze haben, wenn einer der beiden Beteiligten, also entweder das Stammhaus oder die Betriebsstätte, Teil einer Organschaft ist? Das hat der EuGH jeweils verworfen. Da steht übrigens noch die deutsche Umsetzung aus. Mal sehen, ob da noch was kommt. Dann gab es einen ganzen Strauß von Verfahren, Vertragsverletzungsverfahren zu der Frage, ob Nichtunternehmer Teil einer Organschaft sein können. Durchaus sensationell. Der EuGH hat gesagt, dass das geht und stützt sich dabei auf den Wortlaut der Mehrwertsteuersystemrichtlinie. In Deutschland allerdings ist das nicht möglich. Also wir können Nichtunternehmer nicht in einer Organschaft aufnehmen. Und der BfH hat auch schon mehrfach entschieden, dass er das für richtig hält, auch nach der EuGH-Entscheidung, dass es eben keine Umsetzungspflicht insoweit gäbe, sondern dass das ein Wahlrecht sei. Und dann gab es noch so zwei Exotenfälle. Auch ganz interessant, der EuGH hat entschieden, dass Schweden und Finnland tatsächlich zu Recht die Organschaft auf regulierte Unternehmen der Finanz- und Versicherungsbranche beschränkt haben.
Wie hoch sind denn die Steuervorteile, die eine Organschaft bietet?
Das kommt natürlich, wie so oft, auf die Umstände des Einzelfalls an. Es geht ja hier um die Frage, Innenumsätze und deren Nichtbesteuerung. Daraus kann sich ja nur tatsächlich ein Vorsteuervorteil ergeben. Das heißt, man muss die jeweilige interne Leistungsverrechnung betrachten. Und der kleine Wermutstropfen ist, wenn ich einen Innenumsatz habe in einer Organschaft, der eine nicht zum Vorsteuerabzug berechtigte Einheit ausgeführt wird, dann verliere ich den Vorsteuerabzug aus der Eingangsleistung für diesen Umsatz. Und das bedeutet übersetzt, je mehr vorsteuerbelastete Eingangsleistungen ich brauche für meine Innenumsätze, umso geringer ist der Vorsteuervorteil. Das heißt, im Worst Case, in dem ich komplett mit Vorsteuer einkaufe, beschränkt sich der Effekt auf den Aufschlag zwischen Eingangs- und Ausgangsleistung. Habe ich dagegen im Best Case einen Umsatz, der überhaupt keine eingangsseitige Vorsteuer trägt, also mal ein Beispiel, etwas, was ich nur mit eigenem Personal ausführe, ja, dann habe ich einen Vorteil von bis zu 19% bezogen auf die gesamte Nettobemessungsgrundlage der Leistungsverrechnung.
Sind denn nun tatsächlich alle Fragen zur Organschaft nun geklärt?
Das ist natürlich nicht der Fall. Zum einen, der deutsche Gesetzgeber, ich hatte es bereits angedeutet, muss an verschiedenen Stellen tätig werden und die Organschaft an unionsrechtliche Vorgaben anpassen. Da wird sich jetzt die Frage stellen, wie und wann tut er das? Und wählt er dabei eine Lösung, die dann unionsrechtskonform ist? Oder schafft er unter Umständen, so ist es bei der Personengesellschaft gewesen, neue Probleme? Ein weiteres Thema, das umzusetzen ist, hatte ich ebenfalls schon erwähnt, ist die Frage der Besteuerung von Umsätzen zwischen Stammhaus und Betriebsstätte über die Grenze bei Bestehen einer Organschaft. Und schließlich fiel einem noch die Frage ein, ob es denn eigentlich unionsrechtlich richtig ist, dass eine Organschaft auch dazu führt, dass mehrere Umsätze für Zwecke des Steuersatzes oder der Anwendung einer Steuerbefreiung als ein Umsatz anzusehen sind. Der BfH hat eine ganz klare positive Meinung, der hat das mehrfach bejaht. Aber ob der EuGH das genauso sieht, das wissen wir ehrlich gesagt noch nicht. Er hat es jedenfalls noch nie explizit entschieden. Also es bleibt durchaus spannend.
Lieber Herr Pretzler, haben Sie vielen Dank, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden haben.
Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, mich mit Ihnen zu Fragen der Organschaft auszutauschen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Beiträge von Herrn Pretzler und weitere interessante Infos zu dem Thema finden Sie in der Fachzeitschrift Der Betrieb sowie in unserer Recherchedatenbank OLIT. Wir hoffen, dass wir Ihnen das Thema näher bringen konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.